Ich hoffe, Sie hatten einen guten Tag. Es ist Ihnen gelungen, was Sie sich vorgenommen haben. Und Sie sind trotzdem noch frisch. Schön, dass Sie da sind. Für die, die gestern Abend da waren, zur Erinnerung, für die, die heute das erste Mal da sind, um Anschluss zu kriegen, ich erzähle mal noch ein bisschen, was wir gestern gemacht haben. Nachdem wir ein paar Vorbemerkungen gemacht haben, um einander zu erklären, worauf wir uns jetzt einlassen, habe ich gefragt, ob es etwas gäbe, das uns alle, so unterschiedlich wir sind, miteinander verbindet. Und habe behauptet, ja, alles, was lebt, will, dass das Leben gelingt. Und gelungenes Leben kann man als glückliches Leben bezeichnen. Und Glück ist nicht eine Situation des Augenblicks, also ein 6 richtigem Lotto mit Zusatzzahl, sondern Glück ist eine Grundbefindlichkeit, ein Grundton des Lebens, den jeder ersehnt und oft genug viele Menschen es nie richtig erfahren haben. Das tut mir immer leid, wenn ich auf Leute treffe, die sagen, ach, wissen Sie, ja, man hat so gelebt. Als furchtbar wenig. Wir haben gefragt, wie wird man glücklich? Und haben ein Missverständnis aufgedeckt, das uns intellektuell allen klar ist, aber das emotional nicht wirklich gelebt wird. Nämlich, dass Glück nicht automatisch sich einstellt, wenn ich ein Mehr an Dingen habe. Und das ist so in unserem Unterbewussten, in unserem Bauchgefühl, dass wir denken, wenn ich das noch habe, dann, und wenn ich das noch habe, dann. Und all das, was Sie sich da wünschen zu haben, ist vermutlich alles edel und eines Wunsches wert. Nur, wir haben gemerkt, wir dürfen nicht glauben, dass sich dadurch Glück einstellt, sondern Glück hat etwas wesentlich zu tun mit der Beantwortung einer religiösen, einer philosophischen Frage, die es so lange gibt, wie es Menschen gibt. Und das ist die Frage, woher, wohin, wozu? Die Menschheitsfrage. Ich sagte gestern, eine philosophische Richtung hat das mal versucht, diese Frage anders anzugehen, sie eigentlich zu ignorieren. Der Existenzialismus, der spielt in der Philosophiegeschichte zwar eine Rolle, als er wird bemerkt, aber hat überhaupt keinen Einfluss mehr. Der Mensch muss mit diesen Fragen umgehen. Woher, wohin, wozu? Und meine Behauptung gestern war, wenn jemand eine ihn befriedigende Antwort auf diese Fragen bekommen hat, dann stellt sich Glück ein. Auch in dem Fall, wo ich Entbehrungen habe und nicht alles habe, was ich gerne wünsche, gibt es eine Grundbefindlichkeit, die sagt, es ist einfach nur schön, ich bin da und genieße das Sein. Und habe dann versprochen, ich will Ihnen zeigen, wie das geht und wie man sein Glück finden kann. Übrigens, zu dem Thema gibt es auch ein Buch zum Film da hinten. Und das Erste, ich will ein paar Gefahren aufzeigen. Niemand steht morgens auf, setzt sich auf die Bettkante und sagt, wozu bin ich da? Sondern der Wecker klingelt und Sie werden nach ewigen ehernen Gesetzen des Daseinskreises vollenden. Wir stellen uns im Alltag die Frage nicht wirklich vor Augen. Aber auch wenn wir die Frage nicht stellen, in dem, was wir tun, beantworten wir sie indirekt. Ja? Und es ist gefährlich, Fragen indirekt zu beantworten. Man stellt nämlich plötzlich fest, wow, ich habe mich da immer getäuscht in dem, was ich tat. Denn das, was ich tat, hat nicht das Ergebnis gebracht, das ich erhofft habe. Und es gibt ganz viele Menschen, weil die Frage so kompliziert ist, die für sich so innerlich beschlossen haben, ich schieb die Sinnfrage einfach weg. Ich schluck meine Sehnsucht hinunter. und betäube mich in irgendeiner Weise, um dieser Frage nicht ständig ausgeliefert zu sein. Ich ahne, wenn ich da mal wirklich ranginge, würde ich meinen Beruf in Frage stellen möglicherweise, meine Beziehung in Frage stellen möglicherweise, meinen Glauben in Frage stellen und meinen Unglauben in Frage stellen. Und das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich schiebe die Frage einfach erstmal weg. Verständlich, aber gefährlich. Denn wenn es dann zu existenziellen Problemen kommt, dann bricht diese Frage so elementar wieder auf und dann ist man nicht nüchtern genug, um sie anzugehen. Ist emotional zu stark durch diese existenzielle Erfahrung gebunden und kommt dann auch nicht zu einem Ergebnis. Das ist also eine verständliche, aber nicht sinnvolle Sache, die Frage einfach zu verschieben. Eine zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob das in der Jugendsprache heute noch in ist, zu sagen, ich zieh was in mich rein. Kommt das noch vor? Nee, ne? Ja, ich zieh mal was rein. ja, genau. Die ziehen noch was rein. Diese Formulierung deutet an, ich spüre in mir eine Leere. Ja, ein Loch. Und das will ich unbedingt füllen. Ich habe das bei meinen Kindern erlebt, die dieses Leere offensichtlich auch spürten. Und wenn es da zum Wochenende ging, ja, zum Freitag, Samstag, dann brezelte sich meine Tochter auf. Und so gegen 12, wenn wir schlafen gingen, ja, dann tickte sie wie eine Zeitbombe und dann ging das furchtbar los. Das Dumme war, sie hatte immer das Gefühl, da wo ich gerade jetzt bin, spielt die Musik nicht. Und so zogen sie von einer Kneipe in die andere, von einer Disco in die andere, kamen also erschöpft am Morgen wieder, ja, hatten alles in sich reingezogen und fühlten sich leer. Ich habe das manchmal schmerzhaft beobachtet. Ja. Viktor Frankl, ich werde ihn nochmal zitieren, ein Arzt, Therapeut, aus der Wiener Schule, sich aber von Freud abgesetzt hat, im Dritten Reich unendlich gelitten. Er war Jude, ein Großteil der Familie ist ums Leben gekommen. Ein großartiger Mann, Arzt. Er hat die Therapieform der Logotherapie entwickelt. Tolle Geschichte. Viktor Frankl sagt, wer eine Sinnlehre spürt, ist kein Feinschmecker. Der zieht doch alles in sich rein. Ja? Und ist dennoch nicht erfüllt. Also auch nicht unbedingt ein empfehlenswertes Ding. Wobei ich mich selber dabei ertappe manchmal. Und viele von Ihnen wird es ähnlich gehen, dass Sie sich einfach mal so hinhauen vom Fernseher und bis zum Ende, das gibt ja nur nicht mehr, also bis Sie müde werden, ja, sich Dinge reinziehen und sie haben das Gefühl, es war es dann doch nicht. Wenn ich abends nach Hause komme und mich nochmal von Fernseher knalle, fragt mich meine Frau am anderen Morgen, was hast du denn gesehen? Eine Fangfrage. Manchmal kann ich es gar nicht mehr sagen. Also das sind aber die kleinsten Probleme. Auf der Suche nach dem Sinn gibt es ein dickes Problem, das wir unbedingt ansprechen müssen, nämlich eine Verwechslung. Ganz viele Leute verwechseln Sinn und Ziel. Das ist grammatikalisch schon nicht möglich. Sinn gibt es nur im Singular. Der Sinn. Ja? Die Sinne ist schon was anderes. Ja? Ziele gibt es im Plural. Es gibt viele Ziele, erstrebenswerte Ziele. Ja, ich habe da so ein paar aufgezeichnet. Schule war für mich nie so ein erstrebenswertes Ziel. Ich deutete das gestern Abend schon mit einem hochroten Kopf an. Aber sollte es sein, ja, Beruf, was werden zu wollen, finde ich sehr honorig. Ja. Auch Karriere, ich wollte in dem, was ich tue, der Beste sein. Finde ich gar nicht schlecht. Partner, Familie, ich bin über 45 Jahre glücklich verheiratet, wir haben zwei Kinder, Enkelkinder, oh, da lebe ich auf, wenn wir zusammen sind. Irres Ziel. Ja? den Lebensabend erlebe ich gerade. Ja? Und ich genieße es, wahnsinnig alt zu werden. Ja? Und nicht mehr tun zu müssen, aber zu können und zu dürfen. Also, Leute, freut euch drauf. Habt ein bisschen, nicht? Das ist eine schöne Sache. Das sind alles hervorragende Ziele. Nur wehe, man macht ein Lebensziel zum Lebenssinn. Und das tun viele Leute. Arbeit war sein ganzes Leben. Klingt gut, aber in meiner Empfindung ist das ein Grabstein für ein Pferd, nicht für einen Menschen. Und wenn jemand sagt, wissen Sie, ich lebe für meine Arbeit, das ist der Sinn meines Lebens. Was passiert, wenn Ihnen ein Stein auf den Kopf fällt und Sie nicht mehr arbeiten können? Was passiert mit den vielen Arbeitslosen? Dass die sozial geächtet sind, dadurch, dass sie am Leben nicht teilnehmen können aufgrund mangelnder Einkünfte. Das ist nicht das dickste Problem. Das dickste Problem ist, dass sie ihre Arbeit zu einem Lebenssinn gemacht haben. Und auf einmal wird ihr Leben sinnlos, weil sie die Arbeit nicht mehr haben. Ein Freund von mir ist Hausarzt und er sagt, ich habe in meiner Sprechstunde immer zunehmend mehr Frauen um die 50, die alle krank sind und denen nichts fehlt. Frauen, die gesagt haben, wissen Sie, ich lebe für meine Familie. Also mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Ja. Ich bin immer für meine Kinder da. Das ist mein Lebensinhalt, meiner Familie. Und dann sind die Kinder aus dem Haus. Da kommt ein tiefes Loch. Ziele überlappen sich. Und das hält ein Leben in Atem. Und ich hoffe, Sie haben unendlich viele Ziele. Ja, Sie erreichen ein Ziel, dann das nächste und das nächste und das nächste. Und so wird ein Leben dynamisch. Aber wenn Sie ein Lebensziel zum Lebenssinn machen, stirbt Ihr Leben in dem Augenblick, wo der Sinn verfehlt wird. Wie die Grammatik schon lehrt, Sinn ist eine Sache. Ziele sind viele. Sie sollten viele Ziele haben, nur niemals ein Ziel als Lebenssinn definieren. Das Wort sinnvoll ist was anderes als Sinn. Ein Ziel kann sinnvoll sein, das heißt, da steckt Sinn drin, aber es ist doch nicht der Sinn. Sie können viele sinnvolle Ziele haben, aber Sinn muss etwas sein, was alle Ziele umspannt, was auch dann noch trägt, wenn Sie ein Ziel oder das andere verfehlt haben. Sinn muss auch noch dann sein, wenn Sie das letzte Ziel Ihres Lebens erreichen, das Sie mit Sicherheit nie verfehlen werden. Das Sterben und den Tod. Sinn muss etwas Umfassenderes sein. Diese Verwechslung macht es für viele Leute schwer, sich der Frage nach dem Sinn zu nähern. Wir wollen das tun. Mit dem ersten Hinweis. Ich hatte ja gestern schon einen Unterschied zwischen den Menschen und den Tieren benannt, nämlich dass der Mensch denken kann, sich zum Gegenstand der Betrachtung machen kann. Das ist ein Unterschied. Ich habe noch einen zweiten gefunden. Ja? Das ist spannend zu sehen, dass alles, was wir beobachten in der Natur, anorganisch, organisches Leben, Pflanzen, Tiere, ja, offensichtlich einen Instinkt oder ein Programm haben, das sie automatisch zum Leben führt. Ich habe auf einer Ägyptenreise mir erklären lassen, dass man in einer ägyptischen Pyramide Samenkörner gefunden hat, Weizensamen. Man hat die rausgeholt aus einer Grabbeilage, hat sie in die Erde gesteckt und wissen Sie, was passierte? Die Sonne schien, der Regen fiel und dieses kleine, Sie gestatten, dusselige Weizenkorn trieb eine Wurzel nach unten und einen Keim nach oben. Das hat nicht einen Augenblick überlegt, Mann, das ist ja 3000 Jahre her, wie war das noch? Wurzel nach rechts und Keim nach links oder Wurzel nach oben oder Keim nach unten, sondern wie automatisch kam dieses kleine Weizenkorn zu seiner Bestimmung. Bei den Tieren ist das ganz ähnlich. Da gibt es auch Perversionen, richtig, aber in aller Regel findet ein Tier von sich aus zu dem, was seiner Art und ihm selber gut tut. Es sei denn, dieses Tier ist ein Haustier geworden und beim Menschen in die Leere gegangen. Ein Wildschwein würde sich nie überfressen. Ein Hausschwein schon. Hat sie abgeguckt. Was ich meine ist, wir machen die Beobachtung, dass um uns herum alles, was ist, automatisch zum Leben kommt. Sozusagen nach einem Programm sinnvoll ist. Nur der Mensch nicht. Und die Menschheitsgeschichte ist ein beredtes Beispiel, wie man von einer Zielverfehlung in die andere und von einer Sinnlosigkeit in die andere stolpert. Während in der Natur alles sinnvoll zum Leben kommt, fehlt beim Mensch da offensichtlich ein Instinkt. Und wenn die Christen von einem Schöpfergott sprechen, dann müssten sie im Grunde hier den Atem anhalten und müssten sagen, hier hat offensichtlich der Schöpfer was vergessen. Er hat allen anderen Dingen sozusagen einen Instinkt gegeben, ein Programm, um zu Sinn zu kommen, die Menschen nicht. Und in der Tat ist es so. Es scheint so zu sein, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was seinen Sinn suchen muss. Man gibt sich keinen Sinn. Man macht sich keinen Sinn. Man macht Unsinn, das ist was anderes. Ja? Sondern Sinnsuche, Sinnfindung, die Worte gehören zusammen. Also, der Mensch ist das einzige Wesen, das seinen Sinn suchen muss. Und ich wäre nicht Prediger bei den Jesus Friends gewesen, wenn sie dieses Beispiel nicht kennten. Ja, es hängt mir nach wie meine Glatze. Aber ich habe bisher kein besseres gefunden. Stellen Sie sich einen Augenblick vor, jetzt brauchen Sie ein bisschen Fantasie. Ja, ein ganz klein bisschen. Strengen Sie an. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Augenblick vor, Sie sind ein Autoreifen. Ja, los. Ja? Und Sie ahnen ja schon, wozu ein Autoreifen gut ist. Aber nun finden Sie sich selbst auf der Grünsilage. Großstädter muss man erklären, was eine Grünsilage ist. Das sehen Sie, wenn Sie über Land fahren, auf den Feldern, da sind Rübenblätter unter einer Plane und darauf, das ist so eine Gummiplane und darauf liegen dann Autoreifen. Ja? Und darunter vergammelt dann das Grünsilage wird zum Futter verarbeitet. Und stellen Sie sich vor, Sie sind so ein Autoreifen auf einer Grünsilage. Da haben Sie noch Glück gehabt. Ich habe schon mal Autoreifen aufgeschnitten, weiß angestrichen, im Vorgarten gesehen mit Primeln drin. Das muss noch mehr wehtun. Also Sie liegen auf einer Grünsilage. Ja? Und nun erreicht Sie der Ruf der Zeit, erkenne dich selbst. Selbsterfahrung. Zu sich selber finden. Wenn dieser Generation überhaupt ein Etikett angehängt werden kann, dann dies. Ja? Eine hektische Art, sich selbst zu erfinden. Empfinden, erfahren. So, jetzt sind Sie also ein Gummireifen auf der Grünsilage. Sie erfahren sich selbst. Sie tasten um sich herum und merken, ich bin rund. Aha, die erste Selbsterfahrung. Und gleich stellt sich die Frage, muss man rund sein, um auf der Grünsilage zu liegen? Nicht zwingend. Sie stellen fest, ich bin aus Gummi. Braucht man Gummi auf der Grünsilage? Und Sie kommen immer tiefer in die Selbstzweifel. Dann stellen Sie fest, ich habe sogar ein Profil. Das ist wichtig. Profile sind wichtig. Profillos ist schlecht. Aber brauche ich auf der Grünsilage ein Profil? Und Sie kriegen langsam ein Identitätsproblem. Und das zeichnet auch diese Generation aus. Also zumindest die postmoderne Generation. Ja? Und da grabbeln sie weiter und dann denken, sie haben ein Loch in der Mitte. Oh, sagen sie, jetzt weiß ich, da kann der Bau besser reinfassen. Aber ist das meine Bestimmung? Das heißt, diese Aufforderung, der wir uns alle ausgesetzt finden, uns selbst zu erkennen, scheitert in allen Fällen, denn was braucht der Autoreifen, um seine eigene Identität zu finden? Er braucht die ihm übergeordnete Größe, auf die hin er geschaffen ist. Er brauchte ein Auto. Und wenn man jetzt den Autoreifen, natürlich liebevoll, von der Grünsilage nehme und an die Narbe einer Achse führte und ihn da ganz festschraubt, nicht nur anlehnt, festschraubt, mit 5 Schrauben. So. Und der Wagen würde sich anfangen zu bewegen. Dann würde der Autoreifen sagen, wow, schön, dass ich nicht eckig bin. Das passt. Und er fährt auf die Straße und er merkt, oh, Gummi ist gut. Stell mir vor, es wäre Holz. Das würde ganz schön klappern. Und ein Profil bei Regen. Und rund und profilvoll und mit Gummi. Und ich bin. Er entdeckt seine Identität, findet zu sich selbst. Aber eben nur in Bezug auf die ihm übergeordnete Größe. Sich aus sich selbst heraus zu erkennen, ist qua Definition nicht möglich. Und darum, jetzt bin ich wieder bei Viktor Frankl, der religiös war, aber kein Christ. Viktor Frankl sagt, wer nach Glück fragt, sucht nach Sinn. Wer nach Sinn fragt, sucht nach der sinngebenden Größe. Und wer seine sinngebende Größe gefunden hat, muss sich an sie verlieren. Und im Verlieren an die sinngebende Größe finden sie ihr Glück. Und er sagt, die Menschen heute machen es genau andersrum. Sie wollen den kurzen Weg zum Glück. Ja? Und er sagt, nein, du musst einen Sinn finden, dich an diesen Sinn hingeben. Und durch die Hingabe an den Sinn findest du dein Glück. Wir haben solche Erfahrungen in Ansätzen schon längst alle gemacht, dass durch die Hingabe an eine große Aufgabe der Mensch ein Sinngefühl bekommt. Ja? Wir hatten in unserem Haus einen Untermieter, der war Tischlermeister und Innenarchitekt, und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und als diese große Oderflut war, zog er mit seinen Kameraden an die Oder und hat geholfen, die Deiche zu stabilisieren und was immer da zu tun war. Und nach 3, 4 Tagen, weiß nicht, ob es 3 oder 4 Tage waren, kam er abends, spätabends, voll gesuhlt und dreckig und total übermüdet und vollkommen erschöpft zurück, setzte sich bei uns an den Küchentisch und sagte, ich brauche ein Bier. Trank das Bier und sagte, ich bin alle. Aber es war die schönste Zeit meines Lebens. Das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, sich an etwas hinzugeben und zu erleben, das ist sinnvoll. Ja? Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Der ist jetzt nicht herzkrank. Ja? Sondern der ist hin und weg, nämlich über beide Ohren verliebt. Und fragen Sie mal Verliebte nach dem Sinn des Lebens. Die sagen, was? Das sehen Sie doch. Ja. Ich erinnere mich an eine Mutter, die nach dem Krieg 3 Kinder, fremde Kinder angenommen hat. Und das ging alles gar nicht so einfach. Und irgendwann fragte sie, das muss doch wahnsinnig schwer gewesen sein. Dann standen ihr die Tränen in den Augen und sie sagt, richtig, aber es war unendlich schön. Verehrte, das ist ein Prinzip. Wer nach Glück sucht und was in sich reinzieht, wird immer durstiger. Ja? Wer Glück sucht, sucht etwas Sinngebendes. Und wenn man sich an das Sinngebende verliert, empfängt man Glück, Erfüllung, Harmonie mit sich selbst und der Umwelt. Ich habe jetzt noch überhaupt nichts Christliches gesagt. Es ist reine Philosophie. Und ich denke, die Gedanken sind nachvollziehbar. Die Frage ist aber, wenn Sie für Ihr Leben eine sinngebende Größe gefunden haben, dann müssen Sie das austesten, ob diese sinngebende Größe Ihnen auch die Harmonie und das Glück und die Fragen beantwortet, woher, wohin, wozu. Ja? Ich kenne wirklich, das ist kein Witz, ich kenne Familien, die würden sagen, Fußball ist unser Leben. Das sind nicht gerade HSV-Fans, ne? Die haben es ja schwieriger im Augenblick im Leben. Ne? Fußball ist unser Leben. Ich habe in dieser Familie einen jungen Mann verheiratet, der während des Abendessens bei der Hochzeit, große Hochzeit auf dem Dorf, war der plötzlich weg. Ja? Es war Sonnabend 18 Uhr. Ja? Sportschau. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine schöne Veranstaltung verlassen hat, weil er das Wort zum Sonntagabend hören musste. Ja? Aber die ganze Familie war Fußball begeistert. Jetzt müssen Sie sagen, wenn das Ihr Leben ausfüllt, das ist eine herrliche Nebensache, jede Form von Sport. Aber beantwortet es die Lebensfragen oder verdrängt sie nur? Ja. Das muss man sich stellen. Und das andere ist gleichermaßen wichtig zu sagen. Wer sich hingibt, lässt sich fallen. Und das ist ein gefährliches Ding. Denn wenn das, woran Sie sich hingeben, nicht wert ist, sich daran zu verlieren, verlieren Sie Ihr Leben. Ich weiß nicht, wie der irrwitzig, wahnsinnig kranke Adolf Hitler auf diesen Gedanken kam, ein Volk, das in Anführungsstrichen gedemütigt war durch den Versailler Vertrag, aufzufordern, ganze Hingabe für Volk und Vaterland und Rasse. Idiotisch. Krank. Wie der da in Norwegen. Aber selbst die Intelligenz in Deutschland ist zu großen Teilen diesem Mann gefolgt. Warum? Wenn ich den heute im Fernsehen sehe, auf irgendwelchen Bildern sehe, das ist doch ein Psychopath. Warum sind sie ihm gefolgt? Weil er das Prinzip angewandt hatte. Man muss Menschen etwas geben, woran sie sich verlieren können. Dann sind sie hin und weg, richtig. Bis zur Sportpalastrede von Goebbels wollte den totalen Krieg. Und die Leute brüllten, ja! Hier hatte ein krankhafter Demagoge dieses Prinzip erkannt. Gib ihnen was, an das sie sich verlieren können. Und hat die Menschheit wie der Rattenfänger von Hameln in die Katastrophe geführt. Ja? Ein Kulturvolk wie die Deutschen. Das heißt, wenn das Prinzip stimmt, muss man fragen, ist das, woran ich mich verliere, wert und wahr, sich daran zu verlieren? Sonst ist mein Leben verloren. Und das ist das Wesen der Postmoderne, zu sagen, keine großen Erzählungen mehr, Lüetat. Ich gebe mich nirgendwo mehr hin, aus Grund der Erfahrung der Geschichte. Verständlich. Aber genau die Postmoderne ist es, die uns Menschen die Sinnfrage ständig vor Augen führt und die Identitätssuche beschert hat. Haben Sie? Das heißt, Sie müssen, wenn das Prinzip stimmt, ganz genau prüfen, ob das, woran Sie sich verlieren, es auch wert ist, sich daran zu verlieren. Ich sage das voller Trauer. Einer meiner Cousinen war im Dritten Reich BDM-Führerin, das ist so Mädchen, Nazi-Mädchenorganisation, und hat als der Führer heldenhaft im Krieg gegen den Feind gestorben ist. Tränen geweint. Der Führer ist tot. Hat dann in Ostdeutschland gelebt und hat im Grunde nahtlos ihre sinngebende Größe auf den Kommunismus übertragen und hat es bis ins Vorzimmer von Frau Honecker geschafft. Und als dann 89 die DDR zusammenbrach, ist diese Frau wenige Wochen später gestorben. Vollkommen verbittert. Sie hatte sich hingegeben zweimal und daneben gegriffen. Das heißt, die Frage, das Prinzip stimmt, bloß wehe, ich gebe mich an der falschen Stelle hin. Ja? Darum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist kein Witz. Wenn ich aber mich an der richtigen Stelle binde, dann gibt es ein unendliches Gefühl des Angekommenseins, des Geborgenseins, des Zuhause-Seins, des zur Ruhe kommens, Glück, Harmonie mit mir selbst und der Umwelt. Ich will Ihnen im zweiten Teil, und das soll Sie nicht bedrängen, einfach mal sagen, was ich gelernt habe, als ich mich dem christlichen Glauben geöffnet habe, in Bezug auf Sinn meines Lebens und wie meine Fragen beantwortet worden sind, woher, wohin, wozu. Nur beispielhaft. Und Sie dürfen getrost sagen, das ist nicht meine Sinnerfahrung, ja, aber prüfen Sie Ihre sinngebende Größe darauf hin, welche und wie Sie Ihnen die Menschheitsfragen beantworten. Woher, wohin, wozu. Denn diese Antworten brauchen Sie, um glücklich zu sein. So, ich hoffe, Sie hatten ein angeregtes Gespräch und genügend Gesprächsstoff. Sie werden merken, es wird von Abend zu Abend schwieriger, das Gespräch abzubrechen. Aber es muss leider sein. Denn Sie haben mir eine Frist gesetzt und ich will nicht nachspielen lassen. Ich mache mal eine Vorbemerkung. Für mich hat Religion und Glaube eine sehr nachgeordnete Rolle gespielt, über viele Jahre. Ich dachte, das kann man, wenn man will und wenn man es braucht. Aber dass diese Beschäftigung mit dem Glauben eine so lebensverändernde Kraft hat, das ist mir erst im Laufe meines Glaubens überhaupt bewusst geworden. Und das hängt sehr damit zusammen, wie die Sinnfrage für mich beantwortet worden ist durch den Glauben. Ich will das noch einmal sagen, ich möchte nicht zu nahe treten. Ich respektiere, wenn Sie andere Normen, andere sinngebende Größen haben und wenn Sie alle mal damit glücklich sind, dann freue ich mich mit Ihnen. Ich will nur mal am Beispiel sagen, wie für mich durch gerade den christlichen Glauben sich elementare Menschheitsfragen lebensbejahend gelöst haben. Woher, wohin, wozu? In diesem Rahmen bewegt sich die Sinnfrage. Woher komme ich? Da stellt sich sofort wieder die naturwissenschaftliche Denke ein, von der wir gestern gesprochen haben. Was ist eher da, die Henne oder das Ei? Oder gab es da einen Urknall und gibt es ein großes Loch, in das alles wieder versinkt, was einmal daraus hervorgegangen ist? Finde ich alles spannende Fragen, nur nicht lebensrelevant. Ja? Es ist erstaunlich, wie Menschen, die zum Beispiel als Kinder angenommen worden sind, in dem Augenblick, wo sie erfahren, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sind, anfangen, nach ihren leiblichen Wurzeln zu suchen. Ich habe das mal erlebt, eine spannende Entwicklung. Und dann hatte ich die Frau ein paar Jahre später getroffen und gefragt, na, haben Sie gefunden? Und sie sagt, ja. War zwar keine gute Begegnung, aber ich bin zur Ruhe gekommen. Die Frage, wie die Welt entstanden ist, wie gesagt, ist spannend. Und da lesen Sie ein paar Live-Bände und gucken Sie, wie sich die Forschung entwickelt. Aber das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Wir brauchen unsere Wurzeln. Und ich gehe noch weiter. Warum eigentlich? Wir wollen wissen, wovon wir abhängig sind, woraus wir hervorgegangen sind. Wir wollen wissen, ob wir geliebt worden sind, ob wir gewollt worden sind. Und darum tritt sofort die Suche nach unseren Wurzeln ein, da wo sie unklar sind. Ich habe mir sagen lassen, dass in Frankreich die Frage diskutiert wird, ob es die Babyklappen weiterhin geben soll, weil ein Mensch, der durch so eine Babyklappe am Leben erhalten worden ist, nie eine Chance hat, rauszufinden, wo er eigentlich herkommt. Und im liberalen Frankreich ist das offensichtlich ein Problem. Ja? Ich glaube, dass man noch weiter zurückfragt, wenn man nach seinem Ursprung fragt. Ich weiß nicht, ob ich von meinen Eltern gewollt worden bin. Sie haben mich liebevoll erzogen, das ist richtig, aber ich bin mitten im Krieg geboren, 43, da fielen die Bomben auf Berlin und 2 Tage nach meiner Geburt ist das Kinderheim, in dem ich entbunden wurde, abgebrannt. Ich bin das 5. Kind, also ich denke mal eher, das war ein Missgeschick. Jetzt könnte man darüber nachdenken, bin ich gewollt, bin ich nicht gewollt? An der Frage, woher komme ich, habe ich an der Aussage des Evangeliums eine für mich unendlich kraftvolle Antwort gefunden. Ich gebe zu, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Stück Kreuzigung des Verstandes. Und es ist nicht einfach, das nachzuvollziehen. Aber ich kann heute denken, dass im Jahr 1943 der Ursprung alles Seins, Gott, gesagt hat, irgendwas fehlt mir noch. Ja? Ich möchte all meine Urvernunft zusammennehmen, alle meine Begabung zusammennehmen und etwas Einmaliges, Unverwechselbares, Handgemachtes, Unvergleichbares schaffen. Ich mache den Krause. Ich glaube, dass jeder von sich, wenn sie zu diesem Glauben fänden, das sagen könnte. Niemand von uns ist vergleichbar. Jeder von uns ist einmalig, unverwechselbar geschaffen. Und siehe, es war sehr gut. Ich bin ein Wunschkind Gottes. Ich bin eine Handarbeit Gottes. Des größten Meisters, der so eine Welt kreiert hat, hat mich geschaffen. Ich bin eine Stradivari-Gottes. Ich bin ein Picasso-Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie Picasso mögen. Man muss ihn nicht mögen. Aber hätten Sie gerne einen. Ne? Der ist wertvoll. Der ist wertvoll. Und dieses Wissen hat mir mein Selbstwertgefühl gegeben. Ich gucke in den Spiegel und sage, schön, dass es dich gibt. Ich beziehe meinen Selbstwert nicht aufgrund meiner Leistung. Dann müsste ich jeden Augenblick fürchten, dass ich diese Leistung nicht überbringen kann. Ja? Und wer sich aufgrund seiner Leistung wichtig und wertvoll fühlt, wird sich auch schnell über andere erheben. Ich bin das und du bist nur das. Ich fühle mich wertvoll aufgrund meines Seins. Das Papier, auf das Picasso gemalt hat, ist nichts wert. Aber dass er darauf gemalt hat und das signiert hat, gibt diesem Papier ein Sein, das unendlich wertvoll ist. Und eine Stradivari besteht aus Holz, gewiss gutem Holz. Aber dass Stradivari sie gemacht hat, darauf kann sich die Geige nichts einbilden. Ich klinge so gut, sondern es kann sagen, ich bin. Ich habe also mein Selbstwertgefühl aufgrund meines Seins, nicht aufgrund meiner Funktion. Und dieses Selbstwertgefühl führt dazu, dass ich endlich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen. Diese Untugend hat mich ein Leben lang begleitet, bis ich entdeckt habe, das geht gar nicht. Ja? Wir werden an einem Abend noch darüber reden, am vierten Abend, wie wir uns selbst verletzen durch schmerzliches Vergleichen. Das heißt ja immer, ich bin nicht, wie ich sein soll. Ich möchte gerne so klug sein wie der, so schön sein wie die. Ja? Und jedes Mal sage ich, ich bin nicht. Und das verändert mein Selbstwertgefühl und macht mich minderwertig. Und wenn ich begriffen habe, dass ich einmalig bin, dann bin ich auch unvergleichlich. Ja? Und auf einmal muss ich mich nicht mehr quälen und mich in Frage stellen, sondern sagen, ich bin einmalig, ich bin unvergleichlich. Ahnen Sie, auch wenn Sie es nicht glauben können, dass das Leben verändert. Ja? Ja, wie ist das denn, wenn man zum Beispiel, wie ihr, behindert seid, blind oder gehandicapt? Kann ich dann auch sagen, ich bin einmalig, ein Wunschgeld Gottes, eine Stradivari Gottes? Ja. Und zwar nicht von diesem Schöpfungsgedanken her. Das nicht. Aber wir Christen glauben, dass Gott in der Person Jesu ein bedingungsloses Ja auch zu dem gesagt hat, was nicht unbedingt unmittelbar nach dem Willen Gottes in dieser Welt am Ende ist. Also auch zu meiner Behinderung, auch zu meinen Schwächen, auch zu meinen Abgründen kann ich ein Ja sagen. Gott erlaubt mir das. Er nimmt mich an, so wie ich bin. Ich hatte mein tolles Erlebnis an der Uni in Heidelberg, Hochschulwoche, und die hatten viel Aufwand gemacht mit allen möglichen Künstlern und unter anderem dem Weltmeister im Tischtennisspielen der Paralympics. Ja, Schmidt heißt er, ist inzwischen Pastor. Der hat nicht durch Kontergan geschädigt, sondern aus irgendeiner anderen Schädigung zwei so Stümmelarme, ja, und spielt Tischtennis und war Weltmeister damit. Ja. Und da hat er mich herausgefordert. Dann haben wir da vorne auf der Bühne Tischtennis gespielt und ich konnte das eigentlich ganz gut. Ja. Ich habe überhaupt keine Sonne gesehen. Ja. Hat mich von der Platte geputzt. Und dann saßen wir zusammen in einer Podiumsdiskussion und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie, wie kannst du mit deiner Behinderung leben? Und dann sagte er ein Wort, das hat er nicht zynisch gemeint. Weißt du, sagte er, meine Behinderung ist nur ein bisschen auffälliger als deine. Hat mich unendlich nachdenklich gemacht. Ja. Er muss genauso zu sich Ja sagen, wie ich zu meiner Behinderung Ja sagen muss. Und kann das, weil Gott zu mir Ja gesagt hat. Merken Sie, das verändert das Leben. Ja. Woher komme ich? Ich bin ein Wunschkind Gottes, einmalig und unverwechselbar, unvergleichbar. Wohin gehe ich? Ein Schlüsselerlebnis, ich habe als Kaufmann gelernt, Orientteppichkaufmann, ein Schlüsselerlebnis war in unserer Firma mit Herrn, ich nenne ihn mal Herrn Schulz. Herr Schulz war ein ausgewiesener Fachmann, der die Provenienz der Teppiche bis in die Hausnummer hinein bestimmen konnte. Das ist heute gar nicht mehr möglich, weil die Teppichknüpferei so verwahrlost ist und inzwischen ausgewandert aus Persien und in Iran und in Pakistan und in Indien angesiedelt ist. Man kann es heute nicht mehr so. Aber der konnte das damals. Und wir konnten auf ihn nicht verzichten, obwohl er schon über 80 war. Ja? Wir brauchten ihn immer wieder. Und irgendwie hatte der einen Narren an mir gefressen und ich wurde geadelt als Stift, als Schüler, als Lehrling, in der Skatrunde teilzunehmen, die ein paar Herren der Firma gemacht hatten. Das war sehr kostspielig. Jedes Mal, wenn ich verlor, eine Runde Piccolo auszugeben. Und ich habe oft verloren. Und eines Abends saßen wir wieder beim Skat. Und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Es ging um Tod und Lebensende. Und ich fragte Herrn Schulz, sagen Sie mal, Schulz, Sie sind jetzt 80, wie fühlt man sich, wenn man so das Leben hinter sich hat und kurz vorm Tod ist? Ja, Sie lachen. Mir ist das Lachen vergangen. Ja. Herr Schulz schmiss die Karten hin, schimpfte mich einen vorlauten, unerzogenen Lümmel und ich musste die Zeche bezahlen, im wahrsten und übertragenen Sinn des Wortes. Und er hat mich danach auch nicht mehr angeguckt, na ja, klar, geschäftlich schon, aber er hat mich nicht mehr gewürdigt. Und ich habe gelernt, als jemand, der damals total ignorant war, mit Philosophie, Religion nichts am Hut hatte, gelernt, da ist offensichtlich ein Problem. Da lebt jemand 80 Jahre und weiß genau, das einzige Ziel, was er erreichen wird, ist der Tod. Und er kann und will sich damit nicht auseinandersetzen. Das hat mich damals als 18-Jährigen berührt. Ja? Inzwischen redet man vom Tod. Alle reden vom Tod. Bücher werden über den Tod geschrieben und über das Vorerleben des Todes, über das Sterben. Nur wissen Sie, was mir auffällt? Man redet vom Tod, aber nie von seinem eigenen. Man redet immer vom Tod des anderen. Kennen Sie den? Sagt sie zu ihm, zwei Rentner, falls einer von uns sterben sollte, falls, ziehe ich zurück nach Hamburg. Man redet vom Tod, ja, aber es ist immer der Tod des anderen. Und die tiefe Betroffenheit, die wir haben angesichts eines Sterbens, ist nicht das Mitleid mit dem Verstorbenen, sondern die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, der jetzt so nahe gekommen ist und das Verdrängen umso schwerer macht. Ich glaube niemandem, der sagt, er ist mit der Todesfrage fertig. Ja? Epikur war das, glaube ich. Ja, Epikur, der gesagt hat, solange ich lebe, bin ich nicht tot, wenn ich tot bin, lebe ich nicht mehr, also stellt sich die Frage nicht. Klingt vernünftig, ist aber total falsch. Horkheimer, der nun wirklich nicht verdächtig ist, ein Christ zu sein, ja, Horkheimer hat gesagt, wir sterben viele Tode. Ja, und leben kann nur der, der den Tod hinter sich hat. Horkheimer. Ja. Das heißt, der klinische Exitus am Ende des Lebens, das ist nicht das Problem. Das Problem ist das permanente Sterben. Wir werden mit jedem Versagen, mit jedem Verlust ein Stück sterben. Und wenn man so alt ist wie ich, 69, dann zeigen sich die Zeichen des Todes sehr massiv und sehr deutlich. Und ich wäre ein Tor, wenn ich mich mit der Frage nicht auseinandersetzen würde. Ja? Ich wäre so dusselig wie der aus dem 80. Stock eines Hochhauses springt und sagt und ruft in den 20. Stock hinein, bis jetzt war es schön. Ja. Wenn das Ende des Lebens sinnlos ist, dann ist jeder Schritt auf das Ziel auch sinnlos. Und dann können Sie sich mit Sinnfragen befassen, so viel Sie wollen. Es hat angesichts des Todes keinen Bestand und folglich ist alles, was Sie vorher machen, auch sinnlos. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Unsinn glauben, dass Sie viel zu wertvoll sind, als dass Sie einfach verscharrt werden und in den Rhythmus des Vergehens und Neuwerdens hineingefügt werden. Ich habe einen Atheisten beerdigt, die Frau bestand darauf, sie war ein Glied der Gemeinde, er war ein richtig kämpferischer Atheist. Wir haben viele Debatten geführt und dann habe ich ihn ja auf dem Ohlsdorfer Friedhof beerdigt. War eine ganz eigenartige Veranstaltung. Ich hatte keinen Talar, es war ja keine Amtszahlung, sondern einen schwarzen Anzug. Habe auch am Grab nichts mehr gemacht, sondern nur eine Ansprache gehalten in der Trauerfeier. Und dann stand ich da mit seinen atheistischen Freunden am Sarg. Und dann sah ich, wie einer seiner atheistischen Freunde an den offenen Sarg ging, also an das offene Grab ging. Der Sarg war schon versenkt. Und dann sagte er, du, ich sage jetzt den Namen Karl, da liegst du nun, du sollst wissen, wir werden dich immer in gutem Angedenken halten, und er sprach mit dem Toten. Danach saßen wir uns zufällig gegenüber beim Kaffeetisch. Und ich sagte, sagen Sie mal, Sie hatten mit dem Toten geredet. Er kriegte einen roten Kopf und sagte, ja, das macht man doch so. Und ich fragte mich, warum macht man das so? Ich habe das Gespräch abgebrochen an der Stelle. Ich wusste ja inzwischen keusch, mit der Frage des Todes umzugehen. Ja? Aber ich hätte ihn zu gerne gefragt, sagen Sie mal, warum schreiben Sie auf Ihren Grabstein nicht, hier verwest Karl-Heinz? Oder hier verwandelt sich Energie in Materie? Warum schreiben Sie auf den Grabstein, hier ruht? Was ruht, hat mal ausgeruht. oder hier schläft. Was schläft, wacht mal auf. Verehrte, das, was scheinbar so logisch ist, dass alles vergeht, in dem Augenblick, wo es um das eigene Sterben geht, merken wir, wir sind eben nicht nur Biochemie. Da ist mehr. Ja? Und genau das bestätigt das Evangelium und sagt, ihr seid viel zu wertvoll. Ja? Wenn ich euch handgemacht geschaffen habe, ich werde euch nicht verscharren. Ihr seid bestimmt zu einem ewigen Leben. Und das, was wir hier Leben nennen, ich bin tief überzeugt, ist die Ouvertüre. Das Eigentliche kommt noch. Ja. Und mein Leben geht nicht furchtbar bergab, sondern mein Leben geht bergauf. Und es gibt nichts, und ich habe ein unendlich sattes, reiches Leben geführt, was ich festhalten wollte angesichts dessen, was kommt. Ja. Das heißt also, ich bin mit 69 Jahren gierig auf das Ziel und nicht wehmütig, rückblickend und traure nach und halte fest, was ich nicht festhalten kann. Ein total anderer Lebensentwurf. Ja. Und ich kann heute sehr schwer nur nachvollziehen, wie man ohne die Gewissheit des Lebens nach dem Tod in der Vollendung ein Leben auf dieser Erde leben kann. Und ich bin überzeugt, dass die Menschheitsfragen, die wir im Augenblick bewegen, die ökologische Frage, ökonomische Frage, dass die alle etwas mit der Frage nach dem Tod zu tun haben. Denn wenn es nichts mehr gibt, dann muss diese Erde alles hergeben, was ich zu meiner Befriedigung brauche. Und damit gehe ich unverantwortlich mit dem Weg um, weil ich den Weg zum Ziel mache. Ja? Das Ziel ist transzendent und alle meine Sehnsüchte weisen über das Machbare hinaus. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dann kann ich mich zufrieden geben. Nicht resignieren, das ist was anderes. Zufrieden geben. Wenn Liz Taylor das gewusst hätte, wäre sie mit ihrem ersten Ehemann schon glücklich geworden. So ist sie es mit ihrem achten auch nicht gewesen. Ja? Unsere Sehnsüchte sind immer größer als das, was hier erfüllbar ist. Und das zeigt auch, dass es sowas gibt wie eine Urahnung im Menschen, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, auf die wir hinleben. Woher komme ich? Ich bin ein Wunschkind Gottes, einmalig und unverwechselbar. Wohin gehe ich? Ich werde nicht sterben. Nicht am Krebs, nicht am Autounfall und nicht am Atomtod. Ich werde nach Hause gehen, wenn mein Vater mich ruft und sagt, jetzt ist alles gut. Ahnen Sie, was das mit einem Leben macht? Und diese beiden Antworten, woher und wohin, gelten für Sie genauso. Stimmen auch für Sie genauso. Der mögliche Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, dass ich es für mich glauben kann und Sie noch nicht. Die dritte Antwort, wozu bin ich da? Die ist nicht für alle gleich. Denn wenn wir wirklich jeder anders einzigartig sind, dann muss die Antwort, wozu wir da sind, auch einzigartig sein. Und Sie erinnern sich, ich sagte im ersten Teil des Vortrags, ob Gott nicht da einen Fehler gemacht hat, als er uns diesen Instinkt nicht gab, den die Tiere haben. Nein, er hat keinen Fehler gemacht. In diesem mythologischen Schöpfungsbericht, wie überhaupt diese ersten Blätter der Bibel so geistreich sind, man kann die gar nicht überinterpretieren. Und alle Menschheitsfragen, wenn man sie richtig liest, sind in diesen ersten Seiten in einer Weisheit beantwortet, die es größer gar nicht gibt. Da wird ja von der Schöpfung des Menschen gesprochen, also der ganzen Schöpfung, und es war Werde und es ward und sie, es war gut, es war gut, es war gut, und nur beim Menschen. Ja? Da muss Gott so mit dem Imperativ der Selbstaufforderung sich selber nochmal Mut machen und sagen, auf, lasst uns Menschen schaffen. Und als er sie endlich geschaffen hatte, waren sie nicht gut. Ja? Und dann nahm er diesen Erdenkloß, das ist vor allem im zweiten Schöpfungsbericht hervorragend beschrieben. Erdenkloß meint ein bisschen komplizierteres H2O. Ja? Nahm diese chemische Substanz von der Erde genommen, hob sie auf und blies sie an. Und dann war der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, Gott gab ihm nicht schöpfungsmäßig einen Instinkt, damit er nach ewigen Erdengesetzen immer das Gleiche tut. Das macht das Tier. Instinkte sind so. Oder Programme. Sondern er gab ihm seinen Odem. Das hieß, die Möglichkeit, mit seinem Ursprung in einer ständigen Kommunikation zu stehen. Odem ist nicht wie im Griechischen so diese Drei-Schichten-Lehre der Geist oder sowas, sondern Odem in der Sprache der Bibel ist die Möglichkeit, mit dem Ursprung zu kommunizieren. Die Urform des Denkens ist das Gebet. Und die Frage, wie mache ich das bloß? Wie mache ich das? Wem stellen Sie die eigentlich? Fragt die rechte Gehirnhälfte die linke. Geschaffen waren sie mit dieser Frage, um sie auszurichten und sagen, mein Gott, wie mache ich das? Und in dieser unendlich komplizierten Lebenswelt haben sie das heute, den Augenblick, das gestern ist schon weg, das morgen kennen sie noch nicht, sie haben den kleinen Augenblick, Kafka, das Schloss. Und in diesem kleinen Augenblick sollen sie Entscheidungen treffen, die eine Lebenstragweite haben. Ich wundere mich immer über Menschen, die sich das zutrauen. Ja? Ich glaube, dass ich eine Möglichkeit habe, mit meinem Ursprung zu kommunizieren und sagen, Gott, Vater, wie mache ich das? Und dann kommt da keine Stimme vom Himmel, geh nach rechts oder geh nach links, stopp! Sondern Gott beeinflusst mein Fühlen, mein Denken, meine Empfindungen, ja? Und ich bin damit wahnsinnig gut gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich identisch bin. Gabe und Aufgabe, Leben und Lebensraum sind identisch. Das heißt, die Frage, wozu bin ich da? Können, ich behaupte es, vielleicht haben Sie andere Erfahrungen, können Sie nicht aus sich heraus selbst beantworten. Sinnfindung heißt es, Sinngebung heißt es, nicht Sinn machen. Sondern ich glaube, dass ich diese Frage aus der ständigen, permanenten Beziehung zu Gott für mich auslebe. Die Menschheitsfrage, woher, wohin, wozu, ist für mich, und das hat mich im Laufe der Jahre immer mehr erotisiert, in der Begegnung mit dem Evangelium beantwortet. Das muss nicht Ihre Antwort sein. Sie haben möglicherweise eine andere Antwort gefunden, dann freuen Sie sich drüber. Aber wenn nicht, dann hören Sie noch ein paar Abende weiter mit rein. Ich möchte morgen und übermorgen mit Ihnen über Hindernisse reden. Was hindert Menschen eigentlich, nicht zu glauben? Ist das Intellekt oder sind die zu klug oder sind die zu doof? Oder wo sind eigentlich Hindernisse, diese doch eigentlich schöne Nachricht für sich zu akzeptieren? Und wir werden da so ein bisschen Fährten legen und uns selbst auf die Spur kommen.